Herzlich willkommen in der Sportfamilie, dem Podcast für Fitnessrevolutionäre. Hier erwarten dich Interviews mit spannenden Menschen und Wissensfolgen mit direkt umsetzbaren Ideen zur Verbesserung deiner körperlichen, geistigen und emotionalen Fitness und Gesundheit.
Kannst du aber zum Einstieg nochmal dich selbst ganz kurz vorstellen? Also einmal, was du machst, wo das ein bisschen herkommt, ein bisschen anreißen, wobei ich da auch noch ein paar spezielle Fragen später dazu habe. Aber ja, vielleicht magst du dich einmal noch kurz vorstellen.
Ja, erstmal herzlichen Dank für die Einladung in euren Podcast. Ich bin Susanna Amar. Ich bin Kommunikationsexpertin im Kinder- und Jugendfußball und ich unterstütze TrainerInnen, Jugendleitungen, Vereine darin, eine ja wertschätzende und wertvolle Zusammenarbeit mit den Eltern der Spielerinnen bzw. Sportlerinnen aufzubauen, weil ich auch über den Fußball hinaus mit Sportarten oder Sportvereinen arbeite. Und in dem Zusammenhang gebe ich Workshops, ich halte Vorträge, ich habe einen Blog und einen Podcast. In beiden spreche und schreibe ich auch über das Thema Kommunikation im Kinder- und Jugendfußball oder im Kinder- und Jugendsport. Und ich bin damals über unseren Sohn zum Fußball gekommen als Fußballmutter, habe ihn 13 Jahre begleiten dürfen und habe quasi mein Erfahrungswissen mit meinem Fachwissen als systemischer Coach und Mediatorin gebündelt, um dem Thema Elternarbeit, Elternkommunikation mehr Sichtbarkeit und ja mehr Raum zu geben, weil letztendlich es schon ganz kleine Schräubchen oftmals nur sind, die man ein wenig bewegen muss, um eben daran was zu ändern, um es dann eben auch für alle Beteiligten einfacher zu machen und vor allem den Sportler und Sportlerinnen, um die es ja geht, die bestmöglichste Voraussetzung für ihren Sport zu schaffen.
Da sagst du auch was, also ich meine, über den Fußball hinaus ist ja auch, womit wir uns beschäftigen. Vielleicht nochmal kurz davor anknüpfend, weil es auch immer eine wiederkehrende Frage ist, die wir vielen stellen. Ist es auch jetzt der Kontakt über den, sagen wir mal, den Leistungssport, überhaupt den Sport, über deinen Sohn? Ist das so, wo du sagst, ey, so lief meine eigene Sozialisation mit dem Sport ab? Oder auch vielleicht breiter gefasst, was ist dein persönlicher Berührungspunkt zum Sport? Warum beschäftigst du dich mit dem Thema? Was ist da deine Leidenschaft dahinter?
Also meine Berührungspunkte mit Sport waren eigentlich damals so ein bisschen mehr über meinen Vater. Also der war so Hobbyfußballer, bis dann der Meniskus kaputt war. Also dann gar nicht mehr aktiver Sportler, aber der war leidenschaftlicher Sportgucker. Also bei uns wurden wirklich alle großen Sportevents geguckt. Ich kann mich daran erinnern, dass ich schon als Kind nachts mit aufstehen durfte, wenn beispielsweise Muhammad Ali geboxt hat, ja. Also da saßen wir wirklich vor dem Fernseher. Als Steffi Graf und Boris Becker Tennis gespielt haben, haben wir Nachmittage irgendwie zusammen Fernsehen geguckt. Und klar, Sportschau war bei uns was geguckt wurde, was ich aber total langweilig fand, weil ich muss gestehen, mit dem Fußball bin ich nie so richtig warm geworden. Das war nie so mein Sport. Meine Freunde früher, die haben alle Fußball gespielt. Ich fand das immer sehr langweilig. Und ich muss sagen, so als Jugendliche, ich bin auf dem Land groß geworden. Da gab es klassisch den Sportverein, den Breitensportverein. Da durfte man alle möglichen Sportarten ausprobieren. Das habe ich dann auch gemacht, von Tischtennis über Basketball, über Leichtathletik. Und bin aber wirklich erst so mit 18, 19 habe ich meinen Sport gefunden, nämlich das Laufen für mich. Also das war dann was ich bis heute auch immer noch mache, eben nicht im Verein. Also ich bin nie so in diese Vereinsstruktur hineingerutscht, sondern habe den Sport immer so für mich alleine gemacht. Und ja, im Laufe der Jahre ist dann Yoga, Pilates und jetzt vor 2 Jahren meine Rudermaschine dazugekommen. Also das sind so meine Sportarten, die ich auslebe. Und ich fand halt damals, als unser Sohn, der war wirklich schon so ein Kind. Ich habe das zwar nie geglaubt, dass es das gibt. Wenn Eltern erzählten, der ist schon mit dem Fußball am Fuß auf die Welt gekommen, so ein bisschen. Da dachte ich immer, meine Güte, wie überspitzt ist das denn und übertrieben und all sowas. Aber ich muss gestehen, unser Sohn gehörte auch zu denen, der konnte kaum laufen und da gab es schon den Fußball und es gibt wirklich viele sehr süße im Nachhinein Fotos, wo er die kleinsten Trikots trägt, die ihm aber trotzdem bis zu den Waden gehen und Handschuhe, Torwarthandschuhe, kleinste Größe und sie sehen aus wie riesengroße, keine Ahnung, was auch immer er da an den Händen hat. Und ich muss sagen, mich hat das einfach extrem begeistert oder es begeistert mich auch heute noch, wenn jemand eine Leidenschaft für etwas hat. Und unser Sohn hat sehr schnell und sehr früh diese Leidenschaft für den Sport, also für den Fußball entwickelt. Der ist generell auch für andere Sportarten immer offen gewesen. Aber der Fußball war es dann, in den er sich eben, ich glaube, ganz früh so unsterblich verliebt hat. Und diese Liebe, die ihn dann auch wirklich diese 13 Jahre oder mehr als 13 Jahre dann eben getragen hat. Und ja, das war dann der Einstieg jetzt in die jetzige Fußballwelt über unseren Sohn. Er hat mich da quasi an die Hand genommen und ich bin ihm da gefolgt. Und ja.
Ja, das ist zum einen sehr spannend, was du am Anfang gesagt hast. Also ich glaube, das hat sich auch verändert, so die Sozialisation mit dem Sport, dass es mittlerweile, glaube ich, gar nicht mehr so enorm ist, dass man so Sportevents gemeinsam schaut. Also ich merke das auch selber in meinem eigenen Sportkonsum. Ich glaube, das war früher schon sehr anders. Aber halt auch da die prägende Rolle der Eltern. Und darum soll es ja vor allem heute gehen. Du hast ja unter anderem auch das Buch schon angesprochen, das du geschrieben hast. Für dich war das ja so, du bist dann in eine Welt gekommen, mit der du ja, wie du sagst, selber wahrscheinlich noch nicht so viel zu tun hattest. Aber dann mit deinem professionellen Hintergrund, dem Coaching, dann aber wahrscheinlich auch viele Überschneidungen gesehen hast oder viele Notwendigkeiten für deine Rolle gesehen hast. Vielleicht kannst du zum einen so vielleicht die Historie davon, wie sich das entwickelt hat, nochmal beschreiben. Also so, ja, dein Sohn fängt an Fußball zu spielen und wie das sich dann entwickelt hat und was sie dann letztendlich auch dazu bewogen hat, diesen Schritt zu gehen, die verschiedenen Akteure, Athleten, also Sportler, Eltern, Vereine, die jetzt auch wirklich professionell anzusprechen. Also hast du da irgendwo erkannt, hey, das braucht einfach diese Notwendigkeit? Bist du da eher so dazu gekommen, ja, hast sie da rein entwickelt? Wie war da so der Verlauf?
Also, wie ich eben schon sagte, unser Sohn eben sehr leidenschaftlich im Fußball unterwegs und hat sich quasi am Ende der ersten Klasse ein Probetraining alleine besorgt in einem Fußballverein bei uns um die Ecke und hat gesagt, ich kann da hingehen und würde da gerne Fußball spielen. Und das war für mich so ein bisschen der Punkt, mit meinem Mann zu reden und zu sagen, du pass mal auf, wir sollten jetzt eine Entscheidung treffen. Entweder wir lassen ihn gehen und leben mit dem, was dann kommen wird, oder wir sagen jetzt ganz klar, du pass auf, Fußball ist nicht unser Sport, in dem wir dich gerne begleiten möchten. Lass uns gemeinsam was anderes suchen. Wir haben uns dann für den ersten Weg entschieden und er ist dann eben in diese Fußballwelt hineingegangen. Und ich hatte halt eben wirklich gar keine Ahnung von so den, ja, ich sage auch mal Anforderungen, die der Sport dann einstellt, ne? Also an Elternteile, aber auch eben an den Sportler oder die Sportlerin, dass es eben dieses regelmäßige Training braucht, diese Spiele am Wochenende, dass gerade in den jungen Jahrgängen FE-Jugend Spiele gerne mal samstags oder sonntags morgens um 9 Uhr sind. Das heißt, wenn Auswärtsspiel ist, dann heißt das eben schon, dass ich auch mal samstags oder sonntags um 6:30 oder 7 aufstehen muss, damit unser Sohn dann eben pünktlich um 8 Uhr oder 7:45, je nachdem, was für eine Zeit vereinbart war, dann auch am Platz stehen konnte. Und das sind alles so Dinge, die haben wir nicht als Information mitbekommen. In die ist man so hineingewachsen. Jetzt bin ich auch jemand, ich kann mich sehr gut an Strukturen anpassen. Also wenn ich sehe, da gibt's eine Notwendigkeit. Und das war auch so der Deal. Also ich hatte genau einen Deal mit unserem Sohn in seiner ganzen Fußballlaufbahn, dass ich gesagt habe, wenn du dich jetzt für eine Saison in dieser Mannschaft committest, dann heißt das aber auch, du gehst da regelmäßig hin. Und wenn du nicht mehr spielen willst, dann sagen wir frühzeitig, dass du aufhörst zum Ende der Saison oder in der Winterpause. Aber es kann nicht sein, dass du mittendrin einfach gehst. Und das hat sich dann eben im Laufe der Zeit, je leistungsorientierter er gespielt hat, also er hat die ersten paar Jahre in einem Fußballverein gespielt, dann in Fußballschulen und die letzten 5 Jahre in Nachwuchsleistungszentren und in der Jugendbundesliga gekickt, sodass ich eben sehr viele verschiedene, ja, ich sag mal, Fußballinstitutionen kennenlernen durfte. Und egal, wo er gespielt hat, dieses Thema, die Kommunikation, das Gespräch mit mir als Mutter oder uns als Elternteil zu suchen, uns mitzunehmen, uns aufzuklären, das war nirgendwo richtig vorhanden. Also ich sag mal, überall gab es da wirklich diplomatisch ausgedrückt ganz, ganz viel Luft noch nach oben, wo man eben dran arbeiten kann oder konnte. Und für mich war das dann irgendwann so ein bisschen der Punkt, ich bin von Hause aus Journalistin und Fernsehproducerin. Und daher weiß ich, wie man recherchiert, wo man sich Informationen herholt. Ich habe einen medizinischen Background, somit konnte ich unseren Sohn auch immer gut unterstützen, wenn er verletzt war. Das war aber den anderen Eltern nicht möglich. Und wenn ich mal auf den Fußballplatz kam, wir hatten den Deal, Joshi und ich, dass ich zu Auswärtsspielen ihn dann hingefahren habe und dann da auch geblieben bin, dann wurde ich sofort von den Eltern auch immer so ein bisschen gecatcht und angesprochen, weil sie eine Frage hatten oder ein medizinisches Thema hatten, wo sie sagten, boah, wir wissen nicht, wie wir weitermachen sollen. Irgendwie mit dem Physio klappt das nicht so gut. Oder was würdest du jetzt vorschlagen? Oder mit unserem Sohn wurde noch gar nicht geredet, wie es jetzt weitergeht. Meinst du, wir sollten schon das Gespräch suchen? So, wo ich dann gemerkt habe, da ist ja ganz viel Gesprächsbedarf und auch Informationsbedarf, der einfach nicht befriedigt wird. Und das sind ja genauso Menschen wie ich halt auch, die eben in dieser Welt nicht zu Hause sind. Wir sind nicht die Experten im Fußball. Wir sind aber die Experten für unser Kind oder für unsere Kinder. Und warum nicht da dieses Wissen, was beide Seiten haben, zusammenwerfen und daraus eben was richtig Gutes zu machen? Das war so ein bisschen für mich der Ansatz, als unser Sohn ins Nachwuchsleistungszentrum gewechselt ist, dass ich gemerkt habe, puh, jetzt verändert sich doch nochmal sehr dieses Thema Fußball. Und ich hätte so gerne jemanden gehabt, der mich da so ein bisschen an die Hand genommen hätte, dem ich mal so all meine Fragen hätte stellen können, ja, oder ein Fachbuch. So, dann habe ich lange recherchiert und habe kein Buch gefunden, weil es gibt, weiß ich nicht, wie viele Fußballbücher, die gehen aber oftmals alle über dieses Thema höher, schneller, weiter, besser, ne? Technik, Taktik, aber eben nicht um dieses Thema, was bedeutet das, wenn dein Kind Fußball spielen möchte? Und was verändert sich oder kann sich verändern für dich und euer Leben? Wie geht man damit um? Habe ich nicht gefunden. Und dann war so ein bisschen mein Mann die drängende Kraft, der dann sagte, ey, du hast so viel Wissen, du wirst so oft von den anderen Eltern angesprochen, mach's doch selber, schreib ein Buch. Und dann habe ich mein Buch geschrieben. Einfach aus meiner Perspektive betrachtet, wie ich eben mit allen Momenten umgegangen bin, also mit den schönen, aber auch den weniger schönen, wie wir Herausforderungen gemeistert haben. Gar nicht, um zu zeigen, so sollte man es machen, sondern eher, um zu zeigen, man hat Möglichkeiten, aktiv zu werden. Ja, also es sollte viel eher so als Impuls dienen, dann zu überlegen, ach Mensch, wie könnten wir jetzt mit der Situation umgehen, wenn es irgendwie was gibt in der Familie, was schwierig ist, ne, oder für den Spieler oder die Spielerin. Das war so ein bisschen der Start. Aber auch da war ich immer noch an dem Punkt. Damals hatte ich meiner Produktionsfirma, für die ich damals arbeitete, gesagt, ich mache mal 3 Monate, nehme ich mir eine Auszeit, um was zu probieren, also dieses Buchprojekt, und dann komme ich wieder. Ich bin da nicht mehr zurückgekommen, weil nämlich dann die ersten Vereine mich angesprochen haben, mir TrainerInnen geschrieben haben, Jugendleitung geschrieben haben, dass sie mal jetzt einen Blick auf die oder eine Perspektive auf die andere Seite bekommen haben, die sie so vorher nicht hatten. Und dann ging das los, dass ich gefragt wurde, ob ich nicht im Rahmen einer Trainersitzung mal einen kleinen Vortrag halten könnte zum Thema Eltern, Elternverhalten, Elternkommunikation. Dann kamen größere Institutionen, so wie die DFL-Stiftung, die damals ein Projekt hatte, wo dieses Thema Elternkommunikation reinpasste und gefragt hatte, ob ich das dort abdecken wollte. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, boah, da ist ein riesengroßer Bedarf. Also gar nicht so sehr jetzt nur auf der Elternseite, sondern auch ganz viel auf der anderen Seite, ich nenne es jetzt mal allgemein auf der Vereinsseite, die eben gerne Unterstützung, konkreten Anpack haben möchten, was sie eben machen können. Und das war dann so für mich der Startschuss quasi, wie gesagt, mein Erfahrungs mit meinem Fachwissen zu bündeln und zu sagen, okay, dann würde ich da gerne unterstützend tätig werden, um eben einfach dieses Thema mehr in den Fokus zu rücken.
Jetzt hast du ein paar Punkte genannt, die ich gerne noch mal ein bisschen aufgreifen würde. Ganz am Anfang hast du gesagt, ja, es war, als euer Sohn dann auch im sehr jungen Alter sich dann auch da gesagt hat, ey, ich möchte jetzt Fußball spielen. Hast du gesagt, dass ihr als Eltern eine bewusste Entscheidung getroffen habt? Ist es was, also jetzt auch so in deiner Arbeit, was du öfters siehst? Ich frage so ein bisschen deshalb, wir hatten, als wir damals mit der Valeria Eckert hier, als die zu Gast war in unserem Podcast, auch über dieses Thema gesprochen und dabei eigentlich auch festgestellt, das passiert eigentlich nicht unbedingt so oft, so dieses bewusste Entscheidung treffen für den Sport des Kindes. Wie kam das bei euch zustande, dass ihr gesagt habe, ja, okay, da müssen wir uns jetzt doch mal noch drüber unterhalten.
Wie ich schon sagte, ne, als er sich dieses Probetraining besorgt hatte, war eher dieses Thema, okay, komm, treffen jetzt die Entscheidung, ob er hingehen kann und dann nehmen wir mit dem, was kommt. Da hatte ich aber immer noch die Idee, naja, länger als ein Jahr macht er das nicht, dann gibt es die nächste Sportart, die er ausprobieren will. Also da hatte ich überhaupt nicht die Idee davon, dass wir jetzt längere Zeit in der Fußballwelt bleiben könnten oder sollten oder werden, ja. Das war dann wirklich, das hat sich dann so ergeben. Und weil ich eben, wie ich das auch schon eben sagte, gesehen habe, wie leidenschaftlich und glücklich der einfach in dieser Welt war, war für mich klar, okay, das ist nicht mein Thema. Oder unser Sohn hat auch nie von mir verlangt, dass ich während des Trainings da am Platz stehe und die Teekanne in der Hand habe und da 1,5 Stunden das Training zugucke. Somit war das für mich irgendwie so, das ist sein Sport und ich unterstütze da, wo er Unterstützung braucht. Und das war so ein guter Deal zwischen uns. Und es wurde eigentlich darüber gesprochen, was der Fußball dann wirklich auch so bedeutet. Das ging dann eigentlich los, als so der erste Wechsel bei ihm anstand. Also als er aus diesem doch netten sehr familiärer Fußballmannschaft. Also beispielsweise sein Trainer war damals auch Vater eines Spielers, der in der Mannschaft war. Das war alles sehr familiär. Wir haben unsere, mit denen wir heute noch sehr, sehr eng befreundet sind, Freunde dort kennengelernt. Also das war auf einer ganz anderen Ebene. Aber als er dann den ersten Wechsel in eine Fußballschule machte, da hat man dann schon gemerkt, oh, hier läuft das alles ein bisschen anders. Hier ist das wirklich viel leistungsorientierter, ja, ich sag mal, viel ernsthafter, was hier so passiert. Und da ging das auch so los mit, ja, wir würden ihn gerne noch in Zusatztraining packen, da kann er sofort nach der Schule hier hinkommen, kriegt ein Mittagessen, Hausaufgaben werden gemacht, so. Das waren dann zum Beispiel so Themen, wo mein Mann und ich dann wirklich drüber nachgedacht haben. Ne? Braucht es das wirklich? Also reicht nicht auch der Fußball aus? Also ich habe beispielsweise auch die ersten 3 Jahre hat unser Sohn in den Ferien, in den Oster- und den Sommerferien immer ein Fußballcamp in einer Fußballschule besucht. Und die haben dann auch jedes Jahr angefragt, ob er nicht schon wechseln könnte. Also er ist dann erst 3 Jahre später dorthin gewechselt. Einfach weil ich gesagt habe, das ist mir viel zu, ja, vielleicht viel zu strukturiert und zu eng schon, ne, auf nur Fußball gerichtet, dass ich immer gesagt habe, nee, das passt einfach nicht auch in meinen Alltag, ne? Berufstätigkeit, wir haben eine Tochter noch, mein Mann ist beruflich viel unterwegs, war damals schon viel unterwegs, das alles unter einen Hut zu kriegen, habe ich dann auch gesagt, das wird, also da wäre meine Zeit der Nachmittag so stressig, dass ich gedacht habe, nee, das passt irgendwie nicht, ne? Irgendwann habe ich mich dann dazu letztendlich breitschlagen lassen, weil ich auch gemerkt habe, so unserem Sohn reicht das einfach nicht mehr, was er im Verein geboten bekommt. Er würde gerne diesen Schritt machen. Aber ab da ging es dann wirklich los, dass wir über Veränderungen gesprochen haben oder auch einfach sprechen mussten, weil sie eben auch Auswirkungen auf das Leben, auf mein Leben hatten, auf unser Familienleben hatte, auch auf das Leben unserer Tochter hatte. Weil die natürlich hier und da, die ist 3 Jahre älter als Joshua, hier und da auch zurücktreten musste. Und ich finde, die Valeria hat das in eurem Podcast auch so schön gesagt, dass das so eine Familienentscheidung ist. Und ich finde, das ist es wirklich. Also wenn ein Kind, und da ist es jetzt egal, ob es der Fußball ist oder eine andere Sportart ist oder, weiß ich nicht, die Musik ist, ja, oder Theater. Also wenn etwas über die Maßen hin ausgelebt wird, dann hat das einfach Auswirkungen auf die anderen in diesem System, also sprich auf den Rest der Familie. Und ich finde, dann sollte man darüber sprechen, wie man damit umgeht. Und als dann Joshua ins Nachwuchsleistungszentrum gewechselt ist, da dann auf jeden Fall, weil das hat immense Auswirkungen auf das Familienleben. Ja, also alleine schon diese Tatsachen, die Anzahl der Trainingstage unter der Woche, ja, die Spiele am Wochenende, wenn keine Spiele sind, ist immer ein Training, ja, also dass dann da was ausfällt, ist eben ganz selten. Die freien Zeiten sind sehr, sehr limitiert und ich habe es nie wirklich verstanden, also so halb verstanden, aber ich dachte immer, meine Güte, das passt überhaupt nicht ins Leben, ist beispielsweise, dass die trainingsfreie Zeit oftmals immer schon 2-3 Wochen vor den Sommerferien beginnt, weil dann meistens in der zweiten Ferienwoche schon mit dem Vorbereitungstraining angefangen wird. Was natürlich für Familien, die mehrere Schulkinder haben, ganz schwer umzusetzen ist. Also wir haben es zum Beispiel so gelöst, dass wir oftmals getrennt in Urlaub gefahren sind. Also ich mal mit beiden Kindern mal für eine Woche schnell oder dann gesagt habe, mein Mann ist mit Joshua weggefahren und ich bin mit Grace dann woanders hingefahren, ein bisschen später. Also wir haben uns da versucht, auch aufzuteilen und wir haben sehr viel Flexibilität an den Tag gelegt. Also wenn es dann mal ein Wochenende gab oder ein langes Wochenende mit einem Feiertag, wo kein Training war, kein Spiel, dann haben wir auch sofort irgendwie immer diese Gunst der Stunde genutzt und was Tolles gemacht.
Da, während du gesprochen hast, habe ich mich an viele Momente so aus meiner eigenen Fußballjugendkarriere erinnert gefühlt. Also gerade so das Thema Urlaub, also ja, ab einem gewissen Zeitpunkt oder ab einem gewissen Niveau vom Sport dann auch einfach nicht mehr möglich, klar. Ja. Und das ist natürlich schon was, sprichst du auch das nächste schon an, Stichwort Herausforderung mit Veränderungen, mit dann dem Wechsel in eine höhere Leistungsklasse sozusagen, kommen natürlich viel mehr Herausforderungen. Da würde mich einmal aus deiner persönlichen Erfahrung, aber jetzt auch vor allem aus der Coaching, aus der Beratungssicht interessieren, was sind denn Herausforderungen, die Eltern jetzt im Sport, mit denen die konfrontiert sind. Und vielleicht auch, was sind da konkrete Möglichkeiten, mit diesen Herausforderungen umzugehen?
Vielleicht verbinde ich es einfach schon so direkt miteinander. Also ich finde, auf der einen Seite Herausforderungen sind ja immer so unterschiedlich. Und es ist ja auch immer für jeden Menschen so, ein individueller Umgang, ob das jetzt eine Herausforderung ist oder ob das leicht zu bewältigen ist oder wirklich der Berg vor einem steht. Man weiß gar nicht, wie man den jetzt irgendwie erklettern soll. Wenn ich jetzt so ein bisschen in diesem Leistungsbereich drin bleibe, ist es ja eben nicht nur, dass wir im besten Falle Begleiter, Unterstützer unserer Kinder sein sollten, sondern es fallen uns ja auch viele andere Aufgaben zu. Also ich sag mal, außer dem Fahrdienst, der ja meistens irgendwie notwendig ist, weil die wenigsten ja wirklich in einem Leistungsnachwuchszentrum spielen, was bei ihnen um die Ecke ist. Und gekoppelt mit der Thematik, dass wir ja in vielen Bundesländern Ganztagsschulsysteme haben, also wo es vielen gar nicht mehr möglich ist, alleine mit öffentlichen Verkehrsmitteln dann eben von Schule zum Trainingsplatz zu kommen. Dieses Zeitfenster ist ja oftmals so eng. Also bei unserem Sohn war es so, dass der 3-mal in der Woche bis 4 in der Schule saß, aber 5 das Training anfing. Also ohne meine Unterstützung, dass ich den quasi mit den Sportklamotten an der Schule im Auto wartend auf ihn abgeholt habe, hätte das gar nicht so funktioniert. Das finde ich das eine. Aber in dem Leistungssport kommen ja auch ganz viele andere Faktoren hinzu. Also sagen wir mal, es läuft im besten Falle gut, sind ja so Dinge wie leistungsgerechte Ernährung ein wichtiger Faktor, ja? Und mal ganz ehrlich, die meisten, auch wenn sie in der A-Jugend spielen und schon volljährig sind, aber die meisten leben noch zu Hause oder leben in Internaten oder bei Gastfamilien. Also sprich, sie kümmern sich nicht selbst um ihre Ernährung. Da finde ich es schon immer ganz wichtig, da Eltern mit einzubinden. Und ich sage immer auch vielen Vereinen, die, wenn sie mit mir arbeiten, sagen, ja, und wir haben hier auch wieder einen Ernährungsworkshop für die Spieler gemacht. Und wo ich immer sage, finde ich großartig. Nur nehmt die Eltern mit dazu, weil die sind es letztendlich, die einkaufen gehen, die kochen und die da die Informationen bräuchten. Weil guckt man mal ins Internet, da gibt es eine Flut von Informationen, ja, zu leistungsgerechter Ernährung. Ja, da wird man erschlagen und wenn man da überhaupt keine Ahnung von hat, dann sieht man vor lauter Bäumen den Wald gar nicht mehr. Ja, also da braucht es schon wirklich eine konkrete Informationsunterstützung der Eltern. Und dann ist auch so ein Workshop wirklich sinnstiftend, weil so halte ich ihn persönlich für eben nur gering sinnstiftend, weil die jungen Menschen hören was, dass jetzt eben, weiß ich nicht, dauernd McDonald's eben für sie nicht gut ist. Die wissen dann auch, ja, es wäre irgendwie besser, wir essen ein bisschen ballaststoffreicher und mehr Gemüse und nach einem Spiel irgendwas mit Proteinen, ne, Fisch und Fleisch und Gemüse und vielleicht eine Portion Nudeln. Aber können sie das denn umsetzen? Das ist ja immer so die Frage. Und damit die Familien schon ins Boot zu holen, finde ich eben ganz wichtig. Nächstes Thema ist, für eine gute Regeneration braucht es ein gutes Schlafbedürfnis beziehungsweise einen guten Umgang mit dem Schlaf. Ist ja auch etwas, was zu Hause passiert, ja, und nicht auf dem Fußballplatz. Also auch da Eltern mit ins Boot holen und sie darüber aufzuklären, was das für ihr Kind bedeutet, wenn es zu wenig schläft, wenn es unausgeschlafen ins Training kommt, geschweige denn unausgeschlafen auf den Platz geht. Was das eben halt auch mit Verletzungsanfälligkeit zu tun haben kann, ne? So diese Verbindungen zu schlagen. Das sind so Themen, wo ich immer sage, das ist einfach wichtig. Eltern aufzuklären, wie, was läuft in so einem NLZ? Was bedeutet das jetzt eben auch, wenn unser Kind dort eben spielt, ja? Und ich sage immer, in einem NLZ zu spielen, da gehört man eben schon zu den wahnsinnig guten Spielern und Spielerinnen in Deutschland, ja? Und das heißt, auf meiner Position bin ich vielleicht nicht mehr der Beste, wie ich das in meinem Verein davor war, sondern da sind vielleicht noch 3, 4 genauso gut oder vielleicht sogar besser als ich. Ja, da kommt eben ganz viel auch dieses Thema Konkurrenz und Druck, auch wenn es alles noch sehr sportlich und spielerisch sein sollte, aber das kommt zwangsläufig auch so ein bisschen auf. Wie kann man damit umgehen? Welche Unterstützung gibt es? Die NLZs haben Sportpsychologen, Sportpsychologinnen. Also darüber auch aufzuklären, dass es da eben Unterstützung gibt, wobei ich das auch immer oftmals ein bisschen schwierig finde, wie da die Umsetzung ist, ne? Weil natürlich viele möchten ja auch nicht, dass das öffentlich gemacht wird, wenn ich da an der Tür klopfe und da in den Raum reingehe und irgendwie auf dem Flur alle sehen, dass ich jetzt eben ein Gespräch dort suche, weil der Sport ja nun doch noch immer was ist, da sollen wir stark sein, ja. Und man darf keine Schwäche haben, ne? Das sind so Sachen, spätestens wenn dann die erste Verletzung kommt, was kann man als Elternteil, wo kann man da auch unterstützen? Ja, also wie sehen danach auch Aufbaumaßnahmen aus? Man wird schnell zum Mentaltrainer, weil nämlich diese jungen Menschen, die haben dann eben alle eine große Sorge und Not, wenn sie die erste Verletzung haben oder die zweite oder die dritte oder die vierte, ja? Nämlich die Frage, wie komme ich wieder in mein Training zurück? Ja, werde ich an meine alte Leistung wieder herankommen? Werde ich meinen Platz wieder zurückbekommen? Die Zeit, die ich jetzt raus bin und mein Nachfolger quasi hier ein gutes Spiel macht. Was sollte dann der Beweggrund für den Trainer oder fürs Trainerteam sein, nach 4, 6, 8, je nachdem, wie lange derjenige raus ist, Wochen, mich da wieder hinzusetzen auf diese Position? Ne? Also das sind ja alles Gedanken, die so junge Menschen haben und die dann ganz oft im Familien, im Geschwister, im Freundeskreis aufgefangen werden oder geäußert werden. Das sind alles jetzt mal so ein paar Beispiele, die ich jetzt so rausgenommen habe, die uns eben auch beschäftigt haben, aber die ich in meiner Arbeit auch immer wieder sehe, die viele Eltern beschäftigen. Da gibt es noch weitere Themen. Das würde aber, glaube ich, jetzt so ein bisschen den Rahmen sprengen. Aber deswegen bin ich so ein großer Fan davon, eben zu sagen, Leute, fangt bitte an, die Eltern früh genug abzuholen, damit sie wirklich kompetente Begleiter und Unterstützer werden können. Und ich bin ein großer Fan davon, auf der Vereinsseite eine Elternseite einzurichten, nämlich wo es wirklich ganz konkret darum geht, Eltern Informationen zur Verfügung zu stellen. Und da geht es nicht darum, ihnen zu erzählen, wie lange es schon den Verein gibt, was das Ziel der Jugendarbeit ist oder der Jugendabteilung und in welchen Ligen man eben spielt, sondern sie an die Hand zu nehmen und ihnen Informationen darüber zu geben, was sollten sie konkret wissen, wenn ihr Kind jetzt in dem NLZ spielt? Was sind die Erwartungen, die an das Kind gerichtet werden? Was sind aber auch die Erwartungen, die an sie gerichtet werden? Wie sieht der Verein die Zusammenarbeit, die Rolle der Eltern? Wo möchte er gerne sie dabei haben? Wo können sie unterstützen? Also einmal, sage ich mal, so dieses klassische Fußballwissen, was Eltern eben bräuchten. Weil, wie gesagt, die wenigsten sind Experten in dem Bereich. Und auch die, die vielleicht früher mal auf dem Niveau selbst gespielt haben, waren aber damals Spieler und Spielerinnen. Heute sind sie Eltern. Und das ist eine ganz andere Rolle, nämlich da sind sie auf der Beziehungsebene mit ihrem Kind unterwegs und da spielen Emotionen eine sehr große Rolle. Und da ist man oftmals nicht so objektiv, wie man das vielleicht früher war und kann das nicht so gut da so einen Schritt zurücktreten und sich das angucken, ja. Also deswegen ist es ganz wichtig, die Eltern da mit diesen Informationen abzuholen und eben auch, ich sag mal, das Nachwuchsleistungszentrum ein bisschen transparent machen. Also transparent machen, damit meine ich, wer ist der konkrete Ansprechpartner für was? Ja, wer kann eben bei welcher Fragestellung helfen? Also wie gesagt, viele oder die Nachwuchsleistungszentren sind ja jetzt verpflichtet, ElternvertreterInnen oder Elternbeauftragte zu etablieren und die ja im Grunde so ein bisschen diese Rolle übernehmen sollen, nämlich die Kommunikation oder das Bindeglied zwischen Eltern und dem Verein zu sein. Das finde ich schon einen sehr guten Schritt. Glaube, dass es da noch mehr Unterstützung braucht für einzelne Vereine, weil es nach wie vor immer noch kleinere NLZs gibt, die das nicht so leicht umsetzen können, wie jetzt vielleicht größere NLZs, die es sich erlauben können, dafür wirklich eine Person abzustellen, die sich nur eben darum kümmert. Aber das ist schon mal so ein guter Ansatz, nämlich die Eltern auch zum Teil des Ganzen zu machen, weil sie gehören nun mal dazu. Ja? Mhm. Und ich rede ja auch gerne immer so ein bisschen von dem Rohdiamant und dem Potenzial der Eltern, was sie haben, das auch wirklich zu nutzen. Und ich kann das aber auch nur nutzen, wenn ich sie mit einbinde und wenn ich aktiv sage als Verein, ich möchte gerne Eltern mit, dass sie eben Teil des Ganzen sind, weil damit eben gerade im Leistungsbereich die Spieler nochmal sich mehr auf ihren Sport konzentrieren können, was natürlich auch wieder in die Leistung auszahlt, wenn auch die Eltern wirklich gut mit eingebunden werden und es da nicht so diesen Kampf gibt zwischen auf der einen Seite Verein oder Trainerteam und auf der anderen Seite Eltern, die auch eine Meinung haben, aber ihre Meinung daraus resultiert, wenn sie nicht informativ und transparent mitgenommen werden, auf dem, was sie wissen oder was sie eben glauben, was in dem Moment für ihr Kind das Optimalste wäre. Und dadurch kommen ja auch oftmals diese ganzen Konflikte zustande, weil beide Seiten mit unterschiedlichen Erwartungshaltungen so an das Thema in Anführungsstrichen herantreten.
Ja, gerade bei dem Thema NLZ-Transparenz, ich glaube, da hat sich viel verändert, auch wieder so ein bisschen zurückdenkend. Ich meine, bei mir ist es 15 Jahre her oder sowas, gab es sowas wie jetzt aus seiner eigenen Erfahrung raus gar nicht. Also die Eltern wurden mal am Anfang eben mit so einem kurzen Workshop zur Ernährung mit abgeholt, während der Saison aber eigentlich nicht wirklich groß eingebunden. Da scheint sich also schon viel verändert zu haben seitdem. Du hast ja angesprochen, so das Fußballwissen ist auf der einen Seite, all diese anderen Faktoren, Emotionen, die involviert sind, Ernährung, Schlaf, sagen wir mal, alle Hygienefaktoren rund um den Sport drumherum. Siehst du da Unterschiede hinsichtlich der Empfängnisbereitschaft der Eltern? Also ganz einfach formuliert, für all diese Sachen, die du ja gerade angesprochen hast, zum Training fahren, bisschen über den Tellerrand hinausschauen, muss man ja auch einfach die Zeit und die Ressourcen haben, das halt als Eltern leisten zu können. Also siehst du da Elterngruppen oder gewisse Eltern, die da empfängnisbereiter sind oder andere, die auch sagen, ich kann das gar nicht aufbringen, diesen Support? Und dann vielleicht auch daran geknüpft so ein bisschen die Frage, viel ist ja Informationsaustausch. Was siehst du da in deiner Arbeit ist das beste Medium für diesen Informationsaustausch? Sind so Sachen wie die Elternseite? Sind es Workshops? Wie holt man diese Eltern am besten ab?
Ich fange mit der zweiten Frage an. Ja, ich habe schon erwähnt, die Elternseite finde ich eben wirklich ein Muss, weil das ist so ein einfaches Medium, ne? Sich eben da mal konkret hinzusetzen und ganz klar zu formulieren. Und das ist ja auch für jeden Verein oder für jedes NLZ unterschiedlich, ja, was sie eben anbieten können, wie sie das machen möchten, wie sie die Elternzusammenarbeit sehen. Und da eine Seite eben zu erstellen, das finde ich so ein Muss, weil das bedeutet ja, dass Eltern schon im Grunde, bevor ihr Kind dort spielt, sich die nötigen Informationen besorgen können und einfach wissen, was auch erwartet wird und damit auch schon so ein bisschen abklopfen können, kriegen wir das geleistet, was dort auch an uns für Erwartungen gestellt werden, ja? Oder brauchen wir da Unterstützung? Oder ist das etwas, was so gar nicht funktionieren kann in unserem Leben? Sei es aus den verschiedensten privaten, familiären Gründen, wie auch immer, ja? Deswegen sage ich immer, so eine Seite als Grundlage finde ich ganz wichtig. Und diese Informationen, die dort verschriftet sind, die kann man super gut für alles weitere nutzen. Die kann man als Handout zum ersten Probetraining mitgeben. Die kann man an den Mitgliedsantrag heften. Die kann man super gut als Grundlage für den Elternabend nutzen. Elternabend, etwas total Wichtiges, nämlich da mit den Eltern ins Gespräch zu gehen und einen Elternabend so zu strukturieren und zu planen, dass die Eltern auch wirklich bereit sind zu kommen. Im Leistungssport ist es jetzt nicht unbedingt das Thema, dass Eltern nicht kommen wollen, weil die meisten Eltern, deren Kinder im Nachwuchsleistungszentrum spielen, die sind natürlich sehr daran interessiert, dass ihr Kind auch da eine gute Entwicklung macht, um eben den nächsten Schritt machen zu können. Und die sind dankbar, wenn es mal einen Elternabend gibt, weil ich kenne das aus der Zeit unseres Sohnes, da gab es so gut wie nie Elternabende. Das hat sich sicherlich auch verändert oder ist in der Veränderung, weil eben viele Vereine auch merken, wie essentiell der Elternabend einfach ist und wie leicht es eben darüber auch ist, Eltern mit ins Boot zu holen, sie zu informieren. Und auch einfach für ein gutes Miteinander zu sorgen. Weil ein Elternabend, wenn der gut geplant ist und gut strukturiert ist und so aufbereitet wird, dass ich Eltern schon vor dem Elternabend mit ins Boot hole, nämlich beispielsweise mal erfrage, ey, was habt ihr für Fragen? Was sind gerade Themen, die euch beschäftigen? Das hilft mir auf der einen Seite, mich auf diese Themen vorzubereiten. Und ich kann gleichzeitig so ein bisschen gucken, sind es überhaupt Themen, die in den Elternabend gehören oder gehören sie vielleicht in die Jugendleitung oder sportliche Leitung und sind ganz anders, woanders angedockt? Und was ich damit natürlich auch schaffe, ist, den Eltern so eine Aufmerksamkeit zukommen zu lassen und eine Wertschätzung. Ihr seid hier Teil des Ganzen und ich will euch hier mit reinholen, ja? Und mit dieser Umfrage möchte ich gerne, dass ich mich darauf vorbereiten kann und wir ins Gespräch kommen können. Und wenn ich sowas zum Beispiel benutze, dann kann ich so einen Elternabend super gut vorbereiten und auch so strukturiert vorbereiten, dass der in 30 Minuten bis 45 Minuten durch ist. Das muss keine Never-Ending-Story werden. Und mit einer guten Agenda, die ich dann eben frühzeitig verschicke und die Eltern einlade, kann ich auch so einen Elternabend wirklich sehr, sehr gut nutzen. Jetzt ist es ja in den NLZ so, dass es Elterngespräche in Form von Perspektivgesprächen regelmäßig oder eben Übernahmegespräche, wenn es dann eben kurz vor Ende der Saison ist. Da finden ja Gespräche statt. Ich glaube, dass es noch sinnvoll wäre, wenn beispielsweise das Gesprächsangebot in Richtung der Eltern auch nochmal konkretisiert würde und nochmal häufiger gemacht wird und nicht nur eben, wenn es von Seiten des Vereins darum geht, wir hätten jetzt gerne oder jetzt ist der Zeitpunkt, wo wir über Perspektivgespräche oder über die Perspektive sprechen. Ich finde es immer schon sehr, sehr gut, dass es diese Möglichkeiten gibt. Auch da hätte ich mir zum Beispiel damals zu Zeiten unseres Sohnes gewünscht, wenn man gewusst hätte, wann die kommen, Das ist auch immer so ein Hinweis, wenn ich mit den Vereinen arbeite, dass ich sage, macht es direkt am Anfang der Saison klar, wann die Spieler vor allem, aber auch die Eltern mit diesen Gesprächen rechnen können, also wann da ungefähr dieser Zeitraum stattfindet und wie ihr die führen werdet. Also ist das eben nur ab einem bestimmten Alter nur noch die Spieler alleine? Wie kommen da die Eltern mit ins Spiel? Weil diese Punkte, die ich eben gesagt habe, zu Hause sind dann doch noch die Eltern diejenigen, die den Spieler unterstützen auf allen Ebenen. Und da halte ich es auch immer noch für sehr wichtig, sie da auch noch mit ins Boot zu holen. Deswegen bin ich auch kein großer Freund davon, immer zu sagen, ach, ab der B-Jugend oder spätestens A-Jugend braucht es keine Elternabende mehr. Ne, da sind die Eltern sowieso nicht mehr interessant. Ich glaube, dann werden sie gerade wieder sehr interessant, wenn es nämlich darum geht, den Sprung zu den Senioren zu schaffen oder vielleicht den Sprung in den Profibereich zu schaffen. Da braucht es ganz, ganz viel Unterstützung für diese jungen Menschen, damit sie das eben machen können. Und je besser Eltern darauf vorbereitet sind, informiert sind und diese Unterstützung und die Begleitung auch bieten können auf einer guten professionellen Ebene, desto leichter ist es dann natürlich auch für diese Spieler und sich dann eben auch wirklich auf ihren Sport nur konzentrieren zu können. Ja, also daher ist die Elternarbeit immer wichtig. Sie verändert sich nur mit dem Alter der Spieler und auch eben der Spielerinnen. Daher finde ich eben diese von mir drei genannten Tools, also eben Elternseite, Elternabend, aber auch die Möglichkeit von strukturierten Elterngesprächen, die zu einem bestimmten Zeitpunkt einmal im Monat vielleicht angeboten werden. Also ich kenne einige Vereine, mit denen ich gearbeitet habe, die beispielsweise gesagt haben, so der letzte Donnerstag im Monat, da sind wir eine halbe Stunde vor Trainingsbeginn da und in dieser halben Stunde sind 3x10 Minuten Gespräche möglich. Und wir haben hier ein kostenloses Kalendertool, in dem haben wir diese freien Zeiten gekennzeichnet und da könnt ihr euch automatisch ein Gespräch buchen mit Angabe des Themas und somit hat man eben auch mit der Organisation des Gesprächs gar nichts zu tun und weiß das Thema und kann sich dann beide Seiten eben auf dieses Gespräch vorbereiten. Und viele sagen immer 10 Minuten, was soll man da besprechen? Wenn es um ein ganz konkretes Thema geht, kann man in 10 Minuten ein sehr effektives Gespräch führen. Und wenn man nach 10 Minuten vielleicht noch nicht zu einer Einigung oder Lösung gekommen ist, dann kann man sich ja fürs nächste Gespräch gemeinsam verabreden oder sagen, so, dann gehen wir mit dem Stand jetzt mal raus und treffen uns in 2, 3, 4 Wochen nochmal und schauen, wie sich das entwickelt hat. Also diese nochmal mehr Strukturen anbieten, über die halt Informationen in Richtung der Eltern gestreut werden können, beziehungsweise über die Eltern sich eben halt auch in einer strukturierten Art und Weise mit dem Verein, mit der Jugendleitung, sportlichen Leitung oder eben dem Trainerteam in Verbindung setzen können. Weil es geht natürlich auch nicht, dass Eltern nach jedem Training da stehen oder nach jedem Spiel und eine Wasserstandsmeldung zu dem Entwicklungsstand ihres Kindes haben wollen. Das ist auch nicht, ist nicht die Lösung, ja. Aber da eben eine Struktur vorzugeben, damit dieses Bedürfnis dann doch befriedigt werden kann.
Da scheint sich aber tatsächlich schon vieles auch zum Positiven verändert zu haben. Also weil dass da solche Angebote geschaffen werden, das klingt alles nach sinnvollen Maßnahmen und auch Themen, da weiß ich auch, das hätte ich mir und auch meine Eltern damals auch, glaube ich, sehr gewünscht.
Ich schließe mich da an. Ja, also das war bei uns war das wirklich auch ganz viele Dinge, die da eben halt auch nicht so waren. Ne? Und das, was ich eben am Anfang auch sagte, wo man dann wirklich geschaut hat, wo kriegt man jetzt so Informationen? Ja, also das Glück, was wir halt hatten, unser Sohn hatte, als er ins NLZ gekommen ist, hat er einen ganz tollen Menschen an die Hand bekommen quasi. Ein Mentor, einen ehemaligen Arbeitskollegen meines Mannes, der eben Jugendtrainer war, NLZ eben auch als Trainer tätig war und der uns alle da so ein bisschen begleitet hat. Also mir meine Fragen beantwortet hat, meinem Mann wieder andere Fragen beantwortet hat, aber auch eben so der Austauschpartner für unseren Sohn für viele Themen war. Ne? Also gerade in so Momenten, wenn er verletzt war, ne? Dass er eben mal jemanden hatte, mit dem er außerhalb des Familienkontexts auch reden konnte, ja, und auch von einer fachlichen Ebene reden konnte. Und auch vielleicht mal formulieren konnte, das ist gerade hier richtig scheiße. Ich fühle mich ganz schlecht und ich weiß echt nicht, wie ich hier wieder zurückkommen soll. Ja, also auch mal diesen ganzen Frust und die Sorgen und Ängste loszuwerden, das ist ja auch was ganz Wichtiges. Und das macht ein Spieler nicht mit seinem Trainer oder auch nicht mit unbedingt, die Physios sind zwar immer schon nah dran, aber so ehrlich ist man da seltens oder sind die auch seltens mit den Physios, weil man ja auch nie weiß, wie wird das vielleicht dann an das Trainerteam weitergetragen, ne? Also
ja, total, total. Also vor allem auch, dass sowas halt eine Struktur hat, eine gewisse, also dass sowas auch organisiert ist, weil so wie in eurem Fall super, dass ihr das hattet, aber das ist ja auch total an eine Person gebunden und ja auch nicht nachhaltig. Also sie werden ja kein, wird ja kein Wissen irgendwie auch strukturiert weitergetragen. Deswegen ist es, glaube ich, super wertvoll, dass es solche Maßnahmen mittlerweile auch verpflichtend gibt in den Strukturen. Und ja, auch gerade hinsichtlich, was du ja auch angesprochen hast, mit den Übernahmegesprächen, was ja auch so meistens der einzige Kontaktpunkt im NLZ war, das noch auszubauen auf weitere Themen, ist total sinnvoll. Ich würde ganz gerne noch ein bisschen beim Leistungssport bleiben, weil Thema Druck ist ja auch immer eine große Sache im NLZ dann auch, gerade für die Spieler schwierig ist, mit umzugehen. Wie seid ihr damals damit umgegangen und auch was empfiehlst du heute Eltern beim Thema Druck? Weil zum einen gibt es den Druck von Vereinsseite, hey, ich muss Leistung bringen, ich muss schauen oder ich will auch nächste Saison hier noch spielen, also ich muss auch langfristig Leistung schauen oder es kann auch jeden Moment zu Ende sein hier. Dann Verletzungsdruck sozusagen, also immer die Präsenz, hey, sobald mal was Blödes passiert, bin ich auch dann wieder raus für eine ganz schöne Weile. Dann aber auch Druck von Elternseite, also vielleicht nicht offensichtlich, aber als Eltern, als Familie, man investiert sehr viel, was ja auch irgendwie beim Kind ankommt. Wie seid ihr damals damit umgegangen?
Ich würde, bevor ich die Frage beantworte, noch hinzufügen, und es gibt den Schuldruck oder Ausbildungsdruck, je nachdem, ne, ob derjenige jetzt zur Schule noch geht oder in die Ausbildung geht, das ist nicht zu unterschätzen. Weil dieser Druck, der von der Seite ausgeübt wird, ist genauso heftig wie der Druck, der von Seiten des Vereins ausgeübt wird, ne? Das darf man nicht unterschätzen. Wie sind wir damit umgegangen? Relativ einfach kann ich das beantworten. Das war der Sport unseres Sohnes. Das war nicht unser Sport. Wir waren, mein Mann und ich, also ich mehr, weil ich unseren Sohn mehr unterstützen konnte zeitlich als mein Mann. Für uns beide war das ganz klar, das ist der Sport unseres Sohnes. Wir unterstützen ihn, wo er unsere Unterstützung braucht. Wir greifen dann ein, wenn wir das Gefühl haben, das läuft hier nicht so gut. Also so gut, sage ich jetzt mal von der physischen und psychischen Ebene her oder pädagogischen Seite her, dass wir gesagt haben, da sollte man vielleicht jetzt mal hingucken. Aber ansonsten war für uns immer klar, er entscheidet, wie lange er das machen möchte. Und damit gab es von unserer Seite nicht diesen Druck, du musst jetzt, weil wir jetzt hier dich unterstützen, so viel Zeit investieren, nicht in regelmäßig in den Urlaub fahren können und. Musst du hier Leistung bringen, damit du den nächsten Vertrag bekommst, damit du irgendwie in die nächste Jugend hier gehen kannst oder aber zum nächsten besseren NLZ, leistungsorientierteren NLZ wechseln kannst. Das gab's bei uns eben überhaupt nicht, weil wir das auch so nicht gesehen haben. Also vielleicht so eine Anekdote dazu, als unser Sohn ins NLZ gewechselt ist, da haben mich viele angesprochen, gesagt, boah, der spielt ja jetzt richtig leistungsmäßig. Und ich habe immer gesagt, nee, der ist nur zu einem anderen Verein gewechselt. Also mir war es einfach nicht bewusst, ne, dass ein NLZ ein Nachwuchsleistungszentrum ist und was da für ein Rattenschwanz dran hängt, ja. Also das habe ich wirklich erst im Laufe des ersten halben, dreiviertel Jahres wahrgenommen durch Gespräche mit anderen Eltern, durch das, was dann eben so da passiert ist, ne? Also diese Intensität des Trainings und all dieses Ganze, diese Riesentasche mit Trikot und allem, was sie da immer am Anfang bekommen und so. Also deswegen war das für uns relativ einfach und wie ich das eben sagte, der Deal mit Joshua war, wenn du gehen möchtest, dann gehst du eben zu einem Zeitpunkt, wo du dann sagst, ich möchte nicht mehr, ne? Sei es Winterpause oder im besten Fall zum Ende der Saison, aber eben nicht mittendrin. Und das hat er auch dann mit Anfang 20 ja auch, ist er dann rausgegangen aus dem Sport, weil für ihn dann eben einfach andere Dinge Priorität hatten, die einfach nicht mehr zusammenpassten. Also, es gab keine Verletzung oder irgendwas, sondern für ihn war einfach dieser Wunsch, ich würde gerne andere Dinge im Leben kennenlernen und das kann ich nicht mit dem Sport vereinbaren. Deswegen empfehle ich immer, wirklich genau hinzugucken, was treibt mich denn als Elternteil so an, wenn ich da Druck aufbaue? Genauso, das sage ich aber auch immer in die andere Richtung von Trainerteams. Ne, was treibt euch da so an, wenn ihr so einen extremen Druck aufbaut bei den jungen Menschen? Weil oftmals ist es ja so, da steckt ja etwas dahinter. Und das ist ja oftmals so die eigene Genese. Sei es, dass man vielleicht selber mal gespielt hat und gerne diesen Sprung geschafft hätte, wie es jetzt das eigene Kind macht und irgendwie Unterstützung sich gewünscht hätte von Elternteilen oder Umgebung und damit weitergekommen wäre und jetzt eben sagt, boah, jetzt kann ich das hier meinem Kind irgendwie zugutekommen lassen. Ist das, dass ich mich über diesen Sport oder diesen Erfolg meines Kindes so ein bisschen definiere, was wir ja auch oftmals, und das haben wir ja nicht nur im Sport, sondern das haben wir ja, finde ich, ist ja so ein Gesellschaftsbild oftmals, was ja auch Eltern mit ihren Kindern haben. Das finden wir ja auch im Schulsystem. Ne, ist meine Tochter, mein Sohn wahnsinnig gut in der Schule, dann habe ich einen super tollen Job als Mutter oder Vater gemacht. Ne, das ist ja schnell mal immer so diese Verbindung. Und werden da nicht die Zweien und Dreien geschrieben, dann, oh, sollte ich gucken, ne, was ich da falsch mache. Also jetzt mal so übertrieben gesagt. Aber das finde ich, das kann man sehr gut auch auf den Sport übertragen. Ne? Was treibt Eltern dazu, diesen Druck einfach auch auszuüben? Ne? Also ist es dieses, ich möchte gerne, wenn ich schon so viel investiere, will ich da auch dieses Invest zurückbekommen, sich darüber klar zu werden und dann aber auch nochmal hinzugucken, warum ist mir das so wichtig? Oder aber, wenn ich eben selber so eine Geschichte hatte, warum habe ich jetzt das Gefühl, über mein Kind das vielleicht nochmal erleben zu können, vielleicht nochmal den Erfolg zu haben? Also da steckt ganz viel von uns selber drin. Und da empfehle ich Eltern immer mal hinzugucken. Was treibt mich dabei so um, dass ich da so involviert bin? Was macht es mit mir, wenn mein Sohn beispielsweise kein Tor schießt oder derjenige ist, der irgendwie das Tor hätte schießen müssen, weswegen die Mannschaft jetzt nicht gewonnen hat? Also ist das was, dass ich da so mitleide oder kann ich das auch gut bei ihm lassen, weil es sein Sport ist und ich kriege das mit und kann danach, wenn er das Gefühl hat, das irgendwie aufarbeiten zu wollen, ihm als Ansprechpartner oder als Ansprechpartnerin zur Verfügung stehen, mit dem Wissen, was ich habe. Ja, also das auch immer mal so dahingestellt. Das sind immer so meine Ansätze, dass ich immer so sage, mal so zu überlegen, ne? Was treibt mich da dabei? Oder was treibt mich so, dass ich das möchte? Was fühle ich, wenn mein Sohn beispielsweise erfolgreich ist und ein Tor schießt? Wie geht es mir, wenn das nicht so der Fall ist? Wie reagiere ich da? Welche vielleicht alten, ja, Trigger kommen da auch so hoch? Ne? Also sind das Gefühle, die ich noch so von früher kenne, aus vielleicht meiner Jugendzeit, aus der Kindheit, aus Schulzeit, aus Sportunterricht oder? Und sich das mal genau anzugucken. Und dann zu überlegen, sind das wirklich auch, oder sollte das der Beweggrund sein, diesen Druck in Richtung meines Kindes so aufzubauen? Oder kann ich diese Themen eben auf einer anderen Ebene bearbeiten?
Ich glaube, das ist auch wahrscheinlich, also eine der vielleicht wichtigsten Stellschrauben oder vielleicht auch eine der wichtigsten Lernmöglichkeiten, die Eltern haben, wenn das eigene Kind in einem Leistungsumfeld ist. Zum einen über sich selber zu lernen, hey, warum bin ich vielleicht emotional involviert, warum sind mir manche Sachen wichtiger, warum sind mir manche Sachen nicht wichtiger im Vergleich zu, hey, ich will da nochmal meine eigenen Träume ausleben. Weil, ja, ist meine Vermutung, dass man damit, also wenn man sagt, ich baue da auch sehr viel Erwartungshaltung und Druck aus, ohne das vielleicht selbst zu reflektieren, da wahrscheinlich auch langfristig Muster anlegt oder vielleicht auch das negative Auswirkungen hat, was dann das Kind für ein Verhältnis zum Sport hat. Also ist das was, wo ich als Kind sage, hey, ich muss erstmal die Reaktion meiner Eltern abwarten oder so, ich kann mich da völlig frei ausleben. Ich glaube, das ist ein super wichtiger Punkt, wenn es um die Elternrolle im Sport geht. Und ja, auch als du da gerade ein bisschen erzählt hast, ich würde diese Transparenz, also so, warum, was ist mein Antrieb dahinter? Warum möchte ich das als Kind machen? Warum möchte ich das als Eltern unterstützen? Wahrscheinlich wäre es auch gut, wenn man das auch, diese Transparenz auf die Trainerseite erweitert, weil ich fand das immer auch wichtig, oder mir hat es gefehlt, aber so ein bisschen auch zu sehen, hey, was sind die Beweggründe für die Trainer? Also einmal, warum machen sie das? Und auch, was ist denn deren Zielsetzung? Also klar, im Leistungssport geht's um Ergebnisse, aber es geht um Spielerentwicklung und was sind Sachen, die da Trainer auch teilen können, so hey, das so ordnet sich das in den Gesamtzusammenhang an. Hat mir damals auf jeden Fall gefehlt und ist, glaube ich, sind wichtige Punkte.
Ja, absolut. Also ich habe das ja eben auch so eingeführt, ne, dass es eben nicht nur auf die Elternseite oder man sich nur die Elternseite angucken kann mit diesen Fragestellungen, sondern eben auch auf die Trainerseite anschauen kann, so wie du es gerade gesagt hast. Und vielleicht würde ich gerne noch so ein bisschen eine Erfahrung aus unserem Leben teilen. Ich glaube, man kann sich als Elternteil auch ganz gut mal überlegen, wie kann ich denn optimals mein Kind unterstützen in diesem, in dem Leistungssport. Da ist es jetzt egal, ob es der Fußball ist, ob es Tennis ist, ob es Schwimmen ist, ne? Also, und vielleicht dahin mal so ein bisschen gucken. Also, weil mein Mann und ich hier waren da auch immer unterschiedlich, ne? Also für meinen Mann, der war immer emotional sehr, sehr involviert. Obwohl er überhaupt, also Fußball war auch nie sein Sport. Der hat mal so ein bisschen als Hobbyfußballer mal in so einer Gurkenmannschaft auf irgendeiner Wiese gekickt, und das jetzt despektierlich meinen zu wollen. Aber der war immer so sehr involviert, ne? Also der hat immer so fast schon mitgelitten auch. Egal, ob unser Sohn ein Tor gemacht hat oder kein Tor gemacht hat, ne? Das ist immer so. Der war immer bei den Spielen wahnsinnig angespannt, wenn er verletzt war. Der hat quasi die Verletzung mitgelebt, ne? So bis der wieder auf dem Platz stand. Und das war für den zum Beispiel immer total schwierig. Und mein Part war da eher immer so der andere. Ich war so wirklich, dadurch, dass ich ja vom Fußball auch keine Ahnung hatte, habe ich immer gesagt, Joshua, ich kann dir jetzt nur meine Ideen sagen, die ich jetzt habe zu einem bestimmten Thema. Und ich war eher immer so diejenige, die begleitet hat. Also klar, wenn es um eine Verletzung ging, die medizinisch da unterstützt hat. Aber auf der anderen Seite, ich war da, wenn er reden wollte. Also zum Beispiel, ich habe unseren Sohn auch so gut wie, also kaum gefragt nach einem Spiel, wie war's denn oder so, ne? Weil ich habe den immer kommen lassen. Also wenn der was zu erzählen hatte, wenn er das Bedürfnis hatte, sich mit mir auszutauschen, dann hat er schon angefangen zu reden. Also ich konnte auch immer, wenn ich ihn abgeholt habe mit dem Auto, konnte ich an dem Zuschlagen des Kofferraumdeckels, wenn er seine Fußballtasche hinten reingeworfen hat, konnte ich immer schon erkennen, wie die Stimmung ist. Also ob das jetzt eine Schweigefahrt wird oder ob das eine Plauderstunde wird. Und das sah ich so ein bisschen als meine Rolle auch, da der oder diejenige zu sein, bei der er eben dann das, was er gerne loswerden wollte, auch los wurde. Ob ich da immer so fachlich helfen konnte, das war dann dahingestellt. Das war aber in dem Moment auch gar nicht wichtig, sondern einfach zu wissen, da ist jemand, der neutral ist und der das jetzt nicht bewertet. Mensch, ich habe jetzt da irgendwie den super Torschuss vergeigt und der das jetzt mit ihm auseinandernimmt, wie er hätte besser zum Ball stehen müssen und mit dem Innenriss hätte oder keine Ahnung, Außenriss oder was auch immer, sondern einfach nur zu sagen, boah, ich kann es verstehen, dass du da auch gerade richtig sauer über dich selber bist, dass das nicht gelungen ist, ja? Und dass da irgendwie die Wut in einem auch so ein bisschen kocht und wenn dann auch noch der Trainer irgendwie einen blöden Spruch einem drückt, dass man da irgendwie mit so einer Krawatte nach Hause fährt, ja? Und aber auch gleichzeitig da einfach nur zuzuhören, dass der da seinen ganzen Frust loswerden kann. Das war so ein bisschen auch, also so habe ich meine Rolle in diesem ganzen Setting immer gesehen, weil fachlich, um Gottes Willen, da hätte ich dem was erzählt und der, keine Ahnung, was er dann als nächstes gemacht hätte, ne? Das hätte nicht funktioniert. Aber das ist immer so ein bisschen auch, was, wenn ich mit Eltern mal arbeite, dass ich dahin auch immer so ein bisschen sie gucken lasse, ne? Was ist denn irgendwie, was, wo seht ihr eure Rolle da, ja? Oder was glaubt ihr, wo könnt ihr bestmöglichst euer Kind eben stärken und unterstützen, dass es da eben gut durch dieses ganze System kommen kann, ne? Also nicht nur Sport, sondern eben auch Schule, was ja immer ganz eng miteinander verknüpft ist.
Ja, ich glaube auch, so eine gewisse Fachfremdheit ist oft eigentlich immer von Vorteil. Also ich hatte auch das Beispiel, meine Eltern hatten jetzt mit Fußball inhaltlich wenig am Hut, haben mich immer unterstützt, haben aber auch immer sehr deutlich gesagt, so hey, so wie du auch gesagt hast, so was jetzt taktisch, technisch, was auch immer das Richtige ist, können wir dir nicht weiterhelfen? Für alles andere haben wir ein offenes Ohr für dich. Und ich habe das eigentlich immer als sehr angenehm empfunden, weil gerade je leistungsintensiver das wird an Fachwissen oder an Fachinput fehlt es eigentlich nicht, sondern es sind eher so diese soften Faktoren drumherum. Deswegen, ich glaube auch, dass das eher förderlich ist, wenn man da ein bisschen mit Abstand an der Seite vom Kind stehen kann. Ich würde ganz gerne so ein bisschen jetzt den Bogen schlagen, so vielleicht vom Leistungssport hinsichtlich, was ja uns auch wichtig ist, mit unseren Gästen drüber zu sprechen, das Thema ja langfristig und nachhaltig Freude an Sport und Bewegung im Leben von einem Kind zu etablieren. Da vielleicht mal so ein bisschen offen gefragt, siehst du Leistungssport, also wenn jetzt jemand sich so über die Jugend und im Kindesalter, Jugendalter da im Leistungssport befindet. Siehst du das als eine nachhaltig gute Möglichkeit, dass man sagt, hey, Sport und Bewegung, das wird Teil meines Lebens, das ist Teil meines Lebens. Also als Kind ist man immer irgendwie dann mit vielen positiven Sachen im Sport drin, aber auch Stichwort Druck, Stichwort Leistung, natürlich auch viele durchaus negative Sachen da. Würdest du sagen, so ja, aber letztendlich ist so das Thema Leistungssport schon auch eine Sache, wenn sich das dahin entwickelt, dann gibt man dem Kind auch schon viele Sachen rund um Sport und Bewegung fürs Leben sozusagen mit.
Also ich glaube mal, so den Kindern und Jugendlichen, so das Bewusstsein für Sport, und über den Sport werden ja so viele soziale Kompetenzen auch vermittelt. Also ich finde, der Sport hat ja viel mehr als nur eine Aufgabe, nämlich die der Bewegung, sondern eben halt auch so das Erlernen sozialer Kompetenzen, die ja für unser Leben in der Gesellschaft total wichtig sind, ja, die uns helfen oder die den jungen Menschen helfen in ihrem Studium, in ihrem Job, in Freundschaften, also in all den Dingen neben dem Platz oder neben dem Sport eben notwendig sind, finde ich, dass auch der Breitensport auch da schon wichtig ist und dieses Wissen transportiert, dass Bewegung da spielerisch erlernt werden kann. Und ist eben einfach wichtig, also ich finde es eben wichtig fürs Leben auch, also auch für das Leben danach, egal wie lange man im Breitensport oder im Leistungssport unterwegs war. Also ich bin so ein Mensch, ich könnte mir ein Leben ohne Sport nicht vorstellen. Und immer wenn ich mal irgendwie aussetzen muss aus irgendwelchen Gründen, dann fühle ich mich nach ein paar Tagen wirklich sehr schnell wie der Hamster im Laufrad, ja, und denke, oh, wann kann ich wieder die Laufschuhe oder auf die Rudermaschine oder was weiß ich. Also deswegen würde ich das jetzt nicht nur auf den Leistungssport beziehen, sondern auf Sport allgemein. Ich finde, das ist etwas, was, wenn das gut, ja, gut eingeführt wird. Also wenn, ich glaube, wichtig ist, dass diese jungen Menschen so eine positive Erfahrung mit dem Sport machen. Also ich habe eben schon von dem ersten Trainer unseres Sohnes erzählt. Der hat wirklich den Jungs so einen Spaß an diesem Sport vermittelt. Das sagt unser Sohn auch immer, ne? Der hat mir wirklich diesen Spaß am Fußball gezeigt, wie toll das einfach ist. Danach hatte er ein junges Trainerteam, die das auch nochmal auf dieser mehr fachlichen Ebene unterstützt hat. Und diese Basis, die er so die ersten 4, 4,5 Jahre genossen hat, die war halt wirklich das, um ihn da auch wirklich gut durch diese 13 Jahre kommen zu lassen. Und ich glaube, also heute ist er nicht mehr der Sportler, weil es aber auch beruflich ganz schwer zu verbinden ist mit Sport. Und da ist er natürlich auch der Leistungssportler. Wenn ich dann sage, ich spiele in der Mannschaft, dann will ich auch regelmäßig zum Training kommen und nicht immer nur ab und zu. Aber ich glaube, dass das eben etwas früh Erlerntes ist, was man oder was viele eben einfach weiter mit in ihr Leben integrieren.
Ja, ich glaube auch, dass es, also diese Faktoren rund um den Sport, damals gar nicht drüber gesprochen, aber so, was man im Leistungssport kennenlernt an Faktoren, also tatsächlich dann auch mit Druck umgehen, mit Leistung umgehen, hilft einem auch wahnsinnig drüber hinaus. Und da hast du auch ein paar gute Punkte angesprochen. Du hast jetzt viele Dinge genannt, so die gemacht werden können als Elternsicht, als Trainerumfeld, gemacht werden sollten, die auch schon gemacht werden. Was ist denn so ein bisschen das Gegenteil anschaut? Was sind denn Dinge, Sachen, die Eltern absolut vermeiden sollten, wenn es um den Sport ihrer Kinder geht?
Ach, ich glaube, das, was ja auch in anderen Settings unschön ist, ist, wenn sofort bewertet wird. Ne? Also, wenn ich mein Kind bewerte, so du bist aber toll, weil du heute das Tor geschossen hast, oder meine Güte, also ich mag es schon gar nicht in den Mund nehmen, aber es gibt ja oftmals wirklich ganz, ganz respektlose und wenig wertschätzende Aussagen von Eltern über ihre Kinder, wenn sie das nicht so machen, wie sie sich das jetzt vorgestellt haben. Und da sind wir wieder bei diesem Punkt, was ist meine Rolle in diesem ganzen System? Was ist meine Erwartungshaltung, ne, jetzt meinem Kind gegenüber? Also ich finde, dieses Wertende, Bewertende einfach aufzuhören und da gar nicht erst reinzukommen, sondern vielmehr dieses Unterstützende oder auch immer dieses sofort, Spiel ist zu Ende, Kind sitzt im Auto und wie war das Spiel? Und hast ein Tor geschossen und hast du gut gespielt? So, ne? Also eben immer sofort in dieses Abfragende, ja, in dieses Wertesystem reinzukommen. Vielleicht das so allgemein. Also ich glaube, da brauche ich jetzt gar nicht ganz so viele Beispiele zu nennen. Ich glaube, das ist so klar. Also das würde ich immer versuchen zu vermeiden. Ich würde immer versuchen, als Elternteil mein Kind darin zu bestärken, wenn es ein Thema hat, wo ich nicht weiterhelfen kann, dann auch drin bestärken, das doch mit dem Trainer zu besprechen oder mit der Jugendleitung zu besprechen. Also wer dann eben Ansprechpartner ist, ne? Also dahingehend auch so ein bisschen diese Selbstständigkeit, die Spieler im NLZ ja sowieso sehr früh an den Tag legen oder legen müssen, die noch so ein bisschen weiter zu stärken. Und wenn es dann eben, wenn mein Kind eben beispielsweise dann im Gespräch nicht viel weiterkommt, dann auch anzubieten, wir können das auch gerne gemeinsam führen oder eben halt auch ein Gespräch mit dem Trainerteam oder mit einem Trainer gemeinsam vorzubereiten und zu hinterfragen, warum willst du zu dem Thema mit dem Trainer sprechen? Was ist dein Anliegen dabei? Was würdest du dir wünschen, was dabei rauskommt? Was bräuchtest du an Informationen oder was solltest du an Informationen geben, damit dein Gegenüber genau verstehen kann, wie du dich gerade fühlst oder warum du dieses Gespräch führen möchtest? Also da eben wirklich so als Punch-up so ein bisschen auch dabei zu sein und zu unterstützen. Und ich glaube, was ich auch immer ganz wichtig finde, ist, nicht über das Kind hinweg zu bestimmen. Also wenn ich als Elternteil beispielsweise mit dem Trainerteam sprechen möchte, mit der Jugendleitung sprechen möchte, mit dem sportlichen Leiter, dass ich mir das okay bei meinem Kind abhole. Also ich habe da jetzt ein Thema, das würde ich gerne mit dem und dem besprechen. Ist das von deiner Seite her okay? Weil was wir nicht unterschätzen sollten, ist, dass hin und wieder es doch immer noch, das haben wir ja auch in anderen Systemen, aber Menschen gibt, die, wenn sie beispielsweise verärgert sind oder nicht so zufrieden mit der Situation sind, das auch gerne mal an jemand anders auslassen können. Und das wäre dann beispielsweise vielleicht am Spieler, der dann nicht mehr aufgestellt wird beim nächsten Spiel, ja, oder der, keine Ahnung, was es dann für Konsequenzen geben könnte. Also ich hoffe immer, dass das selten der Fall ist, aber ich habe es in den Jahren auch schon erlebt und deswegen ist es etwas, was man, glaube ich, ansprechen sollte und was man auch ganz normal transparent machen sollte und wo man drüber nachdenken sollte, auch als Elternteil oder eben halt zusammen auch mit dem Spieler. Also ich glaube, das sind auch so Punkte, wo ich immer so ein bisschen darauf hinweisen würde und vor allem eben nochmal diesen ganzheitlichen Aspekt. Es ist der Sport des Kindes und sich unter dieser Prämisse anzugucken, wie kann dann meine Rolle als Elternteil genau aussehen, damit genau das gelingen kann und ich Unterstützer bin und Begleiter bin, aber sonst nicht die anderen Rollen einnehme. Ich bin nicht der Trainer, ich bin auch nicht die Trainerin und das eben ganz klar machen. Ich bin nicht der oder diejenige, die dafür verantwortlich ist, wie das mit meinem Sohn hier im Verein jetzt weitergeht. Das ist genau er oder sie mit der Leistung, die auf dem Platz erbracht wird. Und danach entscheidet sich das. Und es gibt ja immer diesen schönen Spruch zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, mit der richtigen Person. Also ne, es ist ganz viel vom Trainer abhängig. Und das, finde ich, ist ja auch etwas, was wir uns als Außenstehende nicht wirklich klar machen. Für die jungen Menschen ist das ja wirklich eine ganz große Ambivalenz, in der sie drinstecken. Auf der einen Seite sollen sie ihrem Trainerteam komplett vertrauen und sich da wirklich mit Haut und Haaren einbringen. Auf der anderen Seite ist es aber auch klar, dass die unter anderem mitentscheiden, wie es weitergeht. Ja? Und wenn man sich das mal vor Augen hält, wenn wir uns mal vielleicht in unseren beruflichen Kontext besinnen und da vielleicht einen Chef oder eine Chefin haben und der vertrauen sollen oder dieser Person vertrauen sollen und gleichzeitig ist sie oder er die Person, die immer ab Anfang oder Ende des Jahres, Anfang des nächsten Jahres schon in diese Richtung geht, wird jetzt Leon, wird Susanne ab Sommer weiter auf der Position bleiben und hier im Unternehmen oder werden sie das Unternehmen verlassen müssen? Dann werden wir erstmal merken, was das oftmals wirklich für ein unschönes Gefühl sein kann.
Ja, und ja, total eine riesen Drucksituation und eigentlich mit dem Beispiel schön aufs Elternleben übertragen und fand ich jetzt eigentlich auch noch eine tolle Einordnung der Elternrolle von Eltern im Leistungssport. Deswegen lass uns das gerne nehmen, um ein bisschen auf die Zielgerade einzubiegen. Ich würde ganz gerne dem hier Podcast üblichen Fragen dir zu Ende noch stellen.
Ja.
Angefangen damit, wenn du deutsche Sportministerin wärst, angenommen es gäbe es nur ein Amt. Und du hättest uneingeschränktes Budget. Worum würdest du dich zuerst kümmern? Was hätte für dich Priorität?
Also ich würde erstmal anfangen, überhaupt dem Sport mehr Wertschätzung zu geben. Also ich habe gerade mit Gerd Thomas, er ist der erste Vorsitzende von FC Internationale Berlin, eine Projektreihe entwickelt gehabt. Da ging es um das Ehrenamt im Amateurfußball zu stärken. Und da hatten wir im November unsere Abschlussveranstaltung. Und da hat Ewald Lienen gesagt, der Sport verkauft sich viel zu billig. Also was damit so gemeint ist, der Sport hat ja über diesen, was wir eben auch schon gesagt haben, über den sportlichen Charakter ja ganz, ganz viele Aufgaben in unserer Gesellschaft. Und die werden eben alle gar nicht wirklich so gesehen. Und dass es dafür eben halt auch einfach mehr braucht als das, was aktuell eben geleistet werden kann, das ist, glaube ich, allen klar. Also ich würde gerne dem Sport an sich mehr Wertschätzung, mehr Aufmerksamkeit widmen, aber auch das Ehrenamt mehr stärken, dass es eben die Menschen, die oftmals wirklich an den Grenzen ihrer Kapazitäten sind und Möglichkeiten sind, dass die und die das ja auch eben alles noch neben ihrem normalen Leben machen und aus einer Motivation heraus, aus dem Spaß heraus, aus einer Leidenschaft heraus, dass sie da einfach mehr gestärkt werden. Das wären Punkte. Dann würde ich jetzt, wir haben es gerade Olympia wieder gesehen, ich würde versuchen, bessere Trainingsbedingungen für Sportarten abseits des Sports zu schaffen. Also, dass eben alle Sportarten, auch die, die so als Randsportarten immer bezeichnet werden, dass die auch gute Bedingungen haben, um sich eben auf Wettkämpfe vorzubereiten, auf gute Trainingseinheiten haben. Das wäre wirklich was. Ich würde Geld in die Hand nehmen, um einfach die Sportplätze, also Sportstätten, Sportplätze auszubauen, aber überhaupt auch welche zu bauen, dass es eben nicht so ist, dass, ich bleibe jetzt wieder beim Fußball, vier Mannschaften sich einen Platz teilen müssen zum gleichen Trainingsslot. Das wären so Punkte. Ich würde natürlich, da komme ich jetzt zu meinem Thema, die Elternarbeit in allen Sportarten in den Fokus mit drücken und da eben ganz klar in die Ausbildung mit integrieren. Das ist ja auch das Ziel meiner Arbeit, dass ich gerne möchte, dass ich eben die ganzen Aus-, Fort- und Weiterbildungen auch mit dem Thema Elternarbeit beschäftigen und da eben dieses Thema ein fester Bestandteil wird. Das wären Punkte. Ich würde gerne mehr umsetzbare Unterstützung bieten, so in Richtung als Schlagwort so von der Basis für die Basis. Also, dass eben auch mehr Menschen mit in Gremien sitzen, die aus ihrem Alltag erzählen können. Also, dass man da eben konkretere Maßnahmen erarbeiten kann, weil das haben wir beispielsweise auch an unserer Veranstaltungsreihe gesehen. Da sind wir ganz viel in Workshops mit den Teilnehmenden in die Arbeit gegangen und haben hingehört, wie geht es euch, was sind die Situationen, wo braucht ihr Unterstützung, was wünscht ihr euch und dann eben entwickelt, was kann gemacht werden. Und da sind tolle Best-Practice-Beispiele entstanden, die auch innerhalb von kürzester Zeit auch umgesetzt wurden. Das wären so Ansätze, dass ich mir wünschen würde, dass diese vielen tollen Ideen, die von Verbänden, von sportlichen Institutionen alle entwickelt werden, dass die aber mehr mit Unterstützung oder mit Einbindung, sagen wir es mal so, der Basis erfolgen können. Damit, weil viele Vereine, die ich auch im Rahmen dieser Projektreihe kennengelernt habe, die sagen, wir würden ganz gerne, wir wissen aber gar nicht, wo wir anpacken sollen, wie wir anpacken können. Und genau diesen Anpack zu schaffen, damit, ich habe ja immer so diesen Slogan, ins Tun kommen und machen statt meckern, damit das eben wirklich ja unterstützt werden kann, ne? Und die Einzelnen mehr in ihre Selbstwirksamkeit und auch Eigenermächtigung kommen können. Das wären so, glaube ich, Punkte. Und im Allgemeinen, ich glaube, in allen Ebenen die Kommunikation und den Informationsfluss und die Transparenz verbessern. Dass eben auf allen Ebenen, weil da ist es auch egal, mit wem ich spreche, wie, wenn ich jetzt in der Vereinswelt unterwegs bin, wie groß, wie klein der Verein ist, wie leistungsorientiert er ist. Das ist wirklich ein Thema, was sich dort findet, was sich aber auch in Institutionen findet, in Verbänden findet, die mir auch sagen, oh, wir haben hier Probleme, unsere Zielgruppe zu erreichen oder auch innerhalb unseres Hauses fließen die Kommunikation nicht wirklich klar. Und also da würde ich gerne einen großen Fokus drauf legen, mehr in den Ausbau von guten und ja nachhaltigen und wertvollen Kommunikationsstrukturen zu investieren. Weil auch die Elternarbeit ist für mich eine Form der Nachhaltigkeit. Wenn ich Eltern schon früh ab der EEF-Jugend in diese Elternarbeit mit hineinbinde, wenn ich mich als Verein schon früh dazu entscheide, Eltern mit ins Boot zu holen, dann erlernen sie das eben schon ganz früh. Und das ist dann wie so ein Baum, den ich neu pflanze. Je besser ich einfach die Wurzeln immer schön wässere und gucke, dass der Sonne bekommt und dass der gepflegt wird und in Form der Eltern, dass die Informationen bekommen, dass die mit eingebunden werden, desto stärker wird dieser Baum einfach und kann wunderbar hochwachsen. Und das, was Eltern eben da schon erlernen, nehmen sie ja in die weiteren Mannschaften mit und geht immer weiter hoch.
Ich finde ein sehr schönes Beispiel noch zum Ende. Okay, dann was kann sich Deutschland aus deiner Sicht, sei es jetzt im Breiten, Leistungs- oder vielleicht auch im Spitzensport von anderen Ländern abschauen? Also vielleicht so ein paar Punkte, die du genannt hast, oder vielleicht kennst du auch was aus anderen Ländern, hey, funktioniert da besonders gut.
Also ich glaube, ich würde jetzt so allgemein formulieren, also eben das Thema Wertschätzung. Also das ist zum Beispiel sowas, was mir jetzt im Rahmen von so den letzten Sportfesten einfach aufgefallen ist, dass oftmals der Sport in anderen Ländern eben eine andere Wertschätzung hat. Man sieht es ja auch zum Teil, wenn man sich mal so die anderen Nachwuchsleistungszentren in anderen Ländern anschaut, also zum Beispiel England, wie die Schule und Fußball miteinander verbinden, oder schauen wir uns Amerika an, wie da der Sport einfach ganz normal ins Schulsystem integriert wird. Und wenn wir uns es hier angucken, dass Leistungssportlerinnen doch immer noch im normalen Schulsystem die Ausnahmen sind und es ja oftmals für sie echt ein richtiger Akt ist, beides miteinander zu verbinden. Und wir sehen ja auch, wie viele sportbetonte Schulen oder Sportinternate oder wie auch immer wir haben, also die sind ja auch oftmals an einer Hand abzuzählen. Also ein bisschen mehr sind schon, aber sie liegen nicht wie jetzt, man findet sie nicht an jeder Ecke, sagen wir es mal so, ne? Und ich finde, das ist etwas, was andere Länder eben einfach wirklich besser machen und wo es eben für alle Beteiligten, also vor allem für die jungen Menschen, aber auch so für die Familien und ich glaube im Umkehrschluss auch für die Vereine dadurch leichter gemacht werden kann.
Ja, gerade die Vereinbarkeit von Schule und Leistungssport, da sehe ich auch noch große Ausbaumöglichkeiten, beziehungsweise andere Länder, die das eigentlich sehr gut machen.
Genau. Und ich glaube halt auch einfach, ich habe es ja eben angesprochen, so dieses, was kann über den Sport eben alles transportiert werden? Also welche Vorteile hat der Sport noch? Und ich glaube, das ist auch immer etwas, was ich Vereinen auch immer sage, versucht das auch mal den Eltern zu transportieren, weil viele Eltern wissen das einfach nicht, ja? Weil sie gehen von dem Sportcharakter aus, aber dass darüber eben diese vielen sozialen Kompetenzen erlernt werden, wie Teamfähigkeit, Kritikfähigkeit, ne, eben wie du gesagt hast, auch mit Druck auszukommen. Man spielt oftmals in Mannschaften, da findet man 2, 3 Jungs oder Mädels total blöd, mit denen würde man sich auf sonst nie unterhalten, aber da ist man gezwungen, da ist man eine Mannschaft und hat ein gemeinsames Ziel. Und das so ein Moment, das findet man später in der Studienwelt, in der Arbeitswelt immer wieder, dass man mit Menschen in einem Team arbeitet, wo man denkt, oh nee, mit dem würde ich jetzt aber keinen Kaffee trinken wollen. Und als ich sehe das an unserem Sohn, der ist wirklich so teamfähig und der kommt so gut einfach auch mit so Drucksituationen zurecht. Und das sind ganz viele Dinge, die der wirklich über den Sport gelernt hat. Deswegen, ich sage immer in dem Bereich, danke Fußball, weil das sind ganz viele, neben dem sportlichen Aspekt, ganz viele Kompetenzen, die ihm wirklich auch neben dem Platz sehr geholfen haben und immer noch helfen.
Ja, da könnte man natürlich jetzt auch ein sehr großes Plädoyer für den Sport noch aufmachen. Am Ende vom Tag ist es eine Riesenmetapher für unser Leben. Also ich für mich weiß, dass eigentlich alles, was mir im Leben hilft, habe ich über den Sport irgendwie gelernt. Das ist völlig wichtig. Um mit einer positiven Note zu enden, was gefällt dir besonders gut an der deutschen Sportlandschaft?
Dass jeder Sport machen kann. Also das finde ich, es ist niedrigschwellig. Also wenn wir uns gerade auch den Fußball angucken, ne, Jeder kann Fußball spielen. Und das finde ich etwas, also was ich einfach großartig wird. Es wird jetzt auch gerade im Fußballbereich, da wird niemand ausgegrenzt. Ne? Also die Beiträge, Mitgliedsbeiträge im Breitensport, die sind oftmals so gering oder werden dann so organisiert, dass eine Mitgliedschaft möglich ist. Also dass da wirklich jeder diesem Sport auch nachgehen kann. Ich finde es großartig, wie divers eben halt auch der Fußball auf dem Platz ist. Ich würde mir wünschen, dass es auch neben dem Platz in den verschiedenen Entscheidungsbereichen auch diverser würde. Aber das ist etwas, wo ich sage, Fußball verbindet einfach. Und ich finde, das ist etwas, was man überall sieht. Also ich finde das auch mal so großartig, egal ob man jetzt im Urlaub ist. Also früher war es so, wenn wir im Urlaub waren, unser Sohn hatte immer einen Ball dabei und spätestens nach 5 Minuten am Strand hatte der 2, 3, 4 Mädels und Jungs, mit denen der den halben Nachmittag verbracht hat, weil die da gekickt haben. Und da brauchte es keine gemeinsame Verkehrssprache, weil man hatte ja den Ball. Und das finde ich eben einfach, ja, das finde ich an dem Fußball wirklich so toll. Fußball verbindet auch so extrem. Ich sehe das immer, wenn es eine Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft gibt. Da haben wir ja auf einmal Menschen vor dem Fernseher sitzen oder in den Kneipen sitzen, die sich sonst für den Sport überhaupt nicht interessieren, aber dann alle auch so zusammenrücken. Und also auch bei uns ist das dann echt immer Event, dass wenn Deutschland spielt, hier Freunde hinkommen und wir dann, wenn es im Sommer ist, grillen und dann echt zusammen mitfiebern und dabei sind. Also ich mag schon sehr dieses extrem Verbindende, was den Fußball angeht und bin auch eben immer wieder, also jetzt auch gerade nochmal über das eben genannte Projekt, wirklich beeindruckt, wie der Fußball bei uns in Deutschland eben funktioniert. Also eben durch die vielen ambitionierten, ehrenamtlich tätigen Menschen, sei es jetzt eben auf Vereinsseiten, auf Elternseite, die das eben alles ermöglichen, dass die Kids und die Jugendlichen und jungen Menschen eben kicken können.
Ja, das finde ich ein schönes Schlussgedanken. Zu guter Letzt, wie können dich Leute erreichen, wiederfinden, wenn sie sich mit dir in Verbindung setzen möchten, mehr über dich erfahren möchten? Wo kriegen sie dein Buch her?
Also mich kann man erreichen über meine Webseite. Das ist www.susanne-amar.de. Ich bin auf LinkedIn auch zu finden und ja, auf meiner Webseite gibt's auch die Verlinkung zu meinem Blog und zu meinem Podcast und da findet man auch mein Buch, wenn man sich dafür interessiert. Und ansonsten ist das aber auch in jedem gängigen Buchhandel zu bestellen und zu beziehen.
Super. Dann an der Stelle schon mal vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich fand es sehr, sehr interessant. Ich habe tatsächlich auch viel für mich mitgenommen. Deswegen vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, Susanne.
Ja, Leon, ganz herzlichen Dank für das nette Gespräch und dass ich hier sein durfte. Es hat mir großen Spaß gemacht und ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg und Spaß bei den weiteren Podcast-Folgen und bei eurem Buch.
Die Quellen und alle erwähnten Studien, Links und weiteren Informationen zur heutigen Folge findest du auf www.fitnessrevolutionäre.de/Sportfamilie oder in den Shownotes. Die Sportfamilie, der Podcast für Fitnessrevolutionäre.